RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 16. September 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti, Dora, Sahid, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident hat das 10. Nationale Festival religiöser Kinder eröffnet. Indonesien überprüft, um sicherzustellen, dass die Hilfsmittel nach Bedarf. Indonesisches Tourismusvideo gewann einen Preis von UNWTO. Minister Darmin sagte, der Handelsbilanzüberschuss wird weitergehen. Der Energieverbrauch in Indonesien wächst jährlich 5%. Viele Touristen besuchen den Grenzposten Indonesiens Papua-Neuguineas. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 15. September das 10. Nationale Festival religiöser Kinder in der Moschee Raya Sabilal Mukhtadin in der Stadt Banjarmasin, der Provinz Südkalimantan, eröffnet. Dabei rief der Präsident die islamischen Internatsschüler auf, sich weiterzubilden, um global konkurrieren zu können.
Sekarang ini adalah eranya kompetisi, eranya bersaing, jadi kalau anak-anak semuanya
jetzt ist die Ära der Konkurrenz. Wenn die Kinder kreativ und innovativ sind, werden sie auf dem globalen Markt konkurrieren können. Die Kinder sollen fleißig lernen, hart arbeiten, ihre Eltern und Lehrer lieben sowie ihre Freunde respektieren. Sie sollten ihre Freunde nicht unterscheiden. Alle sollen einträchtig einander unterstützen. Außerdem erinnerte Präsident Joko Widodo die Kinder daran, ihre Eltern und die anderen Menschen sowie miteinander zu respektieren. Bei der Gelegenheit schenkte Präsident Fahrräder den islamischen Internatsschülern, die Fragen über Pancasila, die indonesischen Inseln und Volksthemen beantworten konnten. Am Nachmittag übergab Präsident Joko Widodo im Büro des Bürgermeisters von Banjarmasin den Schülern und den bedürftigen Familien die finanzielle Hilfeleistung in Form von indonesischen Klugkarten und Familienhoffnungsprogramm. Die indonesische Botschafterin in Bangladesch, Rina P. Sumarno, teilte gestern in Chittagong, Bangladesch mit, dass die indonesische Botschaft, die indonesische Agentur für die Milderung der Katastrophen, BNPB und einige anderen Behörden, eine Bestandaufnahme der Notwendigkeit machen werden, um sicherzustellen, welche Hilfsmittel sind derzeit von Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch benötigt werden. Botschafterin Rina P. Sumarno, der Leiter der humanitären Mission Indonesiens, Junjungan Tambunan und die Vertreter der Indonesian Streitkräfte TNI, haben zuvor eine Koordinationssitzung über den Verteilungsprozess der indonesischen Hilfeleistungen für Rohingyas durchgeführt. Sie bemerkte auch, dass es notwendig ist, genau zu wissen, welche Arten von Hilfsmitteln von Rohingya-Flüchtlingen benötigt werden.
Kami yang di lapangan saat ini di Chittagong bersama juga
Wir sind jetzt in Chittagong, di Indonesia Behörde für die Milderung der Katastrophen BNPB und Indonesisches Militär koordinierten Treffen am vergangenen Morgen zu diskutieren über Verfahren, die Hilfsmittel zu verteilen. Wir diskutieren mehrere Fragen wie die Wahrscheinlichkeit, die Hilfsmittel von Bangladesch zu beschaffen. Deshalb können die Hilfsmittel von hier gekauft und nach Chittagong gebracht werden. Allerdings gibt es einige Hilfsmittel, die nicht aus Indonesien wie Zelte verteilt werden können, weil wir viele Zelte brauchen, sowohl die großen als auch die kleinen für die Klinik. Wir werden wahrscheinlich senden Krankenwagen oder mobile Klinik und es wird die Bewertung am Tag nach. Die indonesische Behörde für die Milderung der Katastrophen, BNPB und indonesische Militär besuchen das Feld. Darüber hinaus sagte die indonesische Botschafterin in Bangladesch, dass die indonesische Regierung mit der Regierung Bangladesch und internationalen Organisationen zusammenarbeitet, sicherzustellen, dass die Unterstützung der indonesischen Regierung an die richtigen Personen verteilt werden kann und es wird keinen Mangel geben. Die indonesische Regierung hat am Donnerstagnachmittag im Flughafen Shah Amanat dem stellvertretenden Kommissar des Bezirks Chittagong, Zilur Rahman Chowdhury, die erste Stufe von ihrer Hilfeleistung, wie 900 Kleidungspaketen, 7000 Bettdecke, 20 Tonnen Reis, 1 Tonne Zucker, 10 Zelten, 600 Pakete von Familienkit und 10 Wassertanken offiziell übergeben. Das Video über den indonesischen Tourismus mit dem Titel The Journey of a Wonderful World gewann bei dem Welt Tourismus Video Wettbewerb den Preis als bestes Video. Der Wettbewerb wurde von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen UNWTO veranstaltet. Dies teilte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya, teilte gestern in Jakarta der Presse mit, dass Indonesien bei der 22. UNWTO-Generalversammlung in Chengdu, China, einen historischen Rekord gebrochen habe, da Indonesien dabei 2 Preise gewonnen habe.
Hari ini kita memenangkan 2 penghargaan tertinggi dari UNWTO.
Heute gewinnen wir 2 höchste Preise von UNWTO. Der erste ist der Preis für bestes Tourismusvideo in Asien-Pazifik und der Preis für das beste Tourismusvideo, das von der Gemeinschaft in der ganzen Welt gewählt wurde. Der Preis zeigt unsere Kalibrierung. Außerdem werden die Preise unseres Selbstbewusstseins steigern. Auf den Augen der internationalen Gemeinschaft wird unsere Glaubwürdigkeit als eine Nation besser sein. Wir sollten die Einheit erhalten, die Konkurrenz gewinnen und Indonesien berühmt machen. Der indonesische Tourismusminister bedankte sich bei der Gemeinschaft in der ganzen Welt dafür, dass sie das Tourismusvideo über Indonesien gewählt hat. Das Video erzählt über die Reiseziele in Jakarta, Wakatobi, Raja Ampat, Nord Sumatra, Lombok, Makassar und Banyuwangi. Der Hintergrund dieses Videos ist das Lied What a Wonderful World von Louis Armstrong. Die Sieger für die Preise People's Choice Award sind unter anderem Tunesien für Afrika-Zone, Chile für amerikanische Zone, Indonesien für Ostasien und Pazifik, Ägypten für die nahöstliche Region und Bhutan für Südasien. Der indonesische koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, sagte, dass der Handelsbilanzüberschuss, der im August 2017 aufgetreten ist, in den folgenden Monaten fortgesetzt wird. Er bestätigte in Jakarta am Freitag, dass die Nachhaltigkeit von Indonesiens Handelsbilanzüberschuss auf die Winterperiode in den USA und den europäischen Ländern achten muss. Minister Darmin Nasution prognostiziert auch, dass die Exportleistung noch in gutem Zustand ist. Die indonesische Statistikbehörde BPS hat aufgezeichnet, dass Indonesiens Handelsbilanz im August 2017 einen Überschuss von 1,72 Milliarden US-Dollar erlebte, der durch Überschuss von nicht Öl- und Gassektor in Höhe von 2,41 Milliarden US-Dollar ausgelöst wurde. In diesem Jahr hat sich der Energieverbrauch in Indonesien um 5,9% erhöht. Das sagte der Leiter der Ökonomie von British Petroleum, Spencer Dale, am 14. September im Ministerium für Energie und Mineralvorkommen in Jakarta. Spencer Dale vermutet, dass das Wachstum im Energieverbrauch in Indonesien gut sei. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Herkunft und Lieferung der Energie eine wichtige Rolle spielen. Er fuhr fort, es gäbe viele Faktoren, die die Steigerung des Energiebedarfs in Indonesien hervorrufen würden. Einer davon ist das Wachstum der Wirtschaft und die Verbesserung der Kaufkraft der Bevölkerung. Wenn das indonesische Wirtschaftswachstum immer 5% vom Bruttoinlandsprodukt erreiche, habe Indonesien gute Chancen im Geschäft der Energie. Denn das Wachstum der Energieverbrauchs in Indonesien werde von der Kaufkraft der Bevölkerung gefördert, erklärte Spencer Dale weiter. Das Büro für die Grenzverwaltung und Auslandszusammenarbeit der Provinz Papua gab bekannt, dass 5.000 lokale und ausländische Touristen jede Woche den Staatsgrenzposten Skau in der Stadt Jayapura besuchen. Dieser Grenzposten wurde kürzlich von Präsident Joko Widodo eingeweiht. Die Leiterin des Büros, Susana Wanggai, sagte am 15. September in Jayapura, dass man diese Besucherzahl Samstag und Sonntags oder an den Feiertagen habe. Die Besucherzahl erreiche pro Tag etwa 500 Personen. Ihr zufolge betrage die Zahl der Touristen aus Papua-Neuguinea am Dienstag und Donnerstag ca. 1.500 Personen. Susana fuhr fort, dass die Regierung einige Einrichtungen weiter bauen werde, um die Dienstleistung am Grenzposten Skau zu fördern. Es gehe dabei unter anderem um die Geldumtauschstelle, einen modernen Markt und einen breiten Parkplatz. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia am Donnerstag, den 14. September 2017. Schrift Media Indonesia, KPK muss den gerichtlichen Prozess der Korruptionsfälle schneller erledigen. Es ist schwer zu leugnen, dass die Kommission zur Beseitigung der Korruption KPK als die Speerspitze im Kampf gegen die Korruption mit Errungenschaften weit verbreitet ist. Allerdings ist es schwer zu leugnen, dass das Gesicht der Antikorruptionsinstitutionen nicht so glatt ist, wie viele Menschen denken. KPK ist nicht so perfekt wie gedacht, wie eins nach dem anderen die Probleme und Behauptungen von Unregelmäßigkeiten in diesem Körper wurden. Vom Sonderausschuss für KPK im Parlament in einer Anhörung zwischen der Hauskommission 3 und KPK am Montag, den 11. September und Dienstag, den 12. September aufgedeckt. Unter anderem ist der starke Eindruck, dass KPK hängende Fälle liebt. In einigen Fällen ist KPK so schnell in der Einstellung einer Person zu einem Verdächtigen, aber oft verweilen, um es zu beenden. Es kann Monate dauern, bis Jahre für KPK weiterzugehen und es zu einem besonderen Korruptionsgericht zu bringen. Unbestreitbar gibt es noch viele Fälle, die an der KPK hängen. Expression Made in Indonesia ist die Anzahl der von KPK aufgehängten Fälle nicht trivial. Dies ist eine ernste Angelegenheit, die Existenz von Unregelmäßigkeiten anzeigt. Danach ist es Zeit für KPK, die Angewohnheit der Fall zu hängen, aufzuziehen. Wenn es noch so leicht ist, sogar zufällig bei der Bestimmung des Verdächtigen, sollte die Behörde eine Richtung an die KPK ausgeben, um die Untersuchung zu stoppen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Sindo am Donnerstag, den 14. September 2017, schrieb die Zeitung Sindo, sei nicht leicht zufrieden. Gegen 3 Jahre von Joko Widodo und Yusuf Kala oder Jokowi JK Führung zeigte die Öffentlichkeit zufrieden mit der Leistung der Regierung. Durch eine Umfrage des Zentrums für strategische und internationale Studien oder CSIS hat sich in den vergangenen 3 Jahren eine Erhöhung der Zufriedenheit der Menschen ergeben, vor allem in den Bereichen Indonesiens Entwicklung und Infrastruktur. Die Studie erwähnte, dass die Zufriedenheit über 3 Dinge, nämlich wirtschaftliche, rechtliche und maritime, nimmt zu. Darüber hinaus, nach CSIS-Forscher in der Abteilung für Politik und internationale Beziehungen, Arya Fernandes, öffentlichen Optimismus liegt auch in der Regierung, um die Infrastrukturentwicklung zu steigern. Die Optimismus-Ebene dafür ist 83,2%. In der Umfrage sind die Hauptprobleme der Menschen heute die hohen Preise für Grundnahrungsmittel, begrenzte Beschäftigung, hohe Armutsquoten, die Breite des Ungleichgewichts zwischen Reichen und Armen, schlechte Bildungsqualität, niedrige öffentliche Kaufkraft und illegale Abgaben, die in Regierungsbehörden immer noch weit verbreitet sind. Laut Sindo sollten diese Fragen eine Priorität für die Regierung sein. Sie sollten sich um die Erfüllung der Grundbedürfnisse des Lebens der Menschen kümmern, während auf dem Gebiet des Gesetzes die öffentliche Zufriedenheit über die Regierung nachgewiesen werden sollte. Wir beenden die heutige Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Tempo. Am Montag, den 11. September, schrieb Tempo die Erweiterung der Bargeldlosen Transaktionen. Die Zahlung von Mautstraßen mit elektronischem Geld sollte unterstützt werden. Die Regierung muss die Vorbereitungsbereitschaft sicherstellen, bevor die Entscheidung am 31. Oktober auf allen 35 Mautstraßen in Indonesien erlassen wird. Im Falle einer nicht zahlungswirksamen Mautstraßenzahlung ist Indonesien 10 Jahre hinter den Nachbarländern. Nur noch 1,5 Monate bevor die Politik in Kraft trat. Die Zeit sollte für die technische Vorbereitung verwendet werden, wie zum Beispiel die Vorbereitung und den Vertrieb von elektronischen Geldkarten und die Installation von Kartenlesermaschinen an Motoren. Laut Koran Tempo, im Großen und Ganzen, die Verwendung von elektronischem Geld sowie andere Nicht-Cash-Transaktionen können Effizienz und Transparenz zu verbessern. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Transaktionen die Belastung der Wirtschaft reduzieren, vor allem im Hinblick auf die Beschaffung und das Management der Währung. Daher sollte dieses Transaktionsmodell auch auf andere als auf der Autobahn angewendet werden. Soweit Frese Sau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 16. September ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 16. September 1959, an dem Tag gewährte der französische Präsident Charles de Gaulle Algerien die Autonomie. Im Jahr 1830 griff die Franzosen an Algerien und versuchte, es zu einer Kolonie zu machen. Doch nach 17 Jahren Widerstand wurde er später von der französischen Armee gefangen. Und seitdem ist die französische Herrschaft in Algerien immer intensiver geworden. Nachdem Zweiter Weltkrieg endete, vereinte das Volk von Algerien wieder die Macht, gegen Frankreich zu kämpfen. Das Ergebnis stimmte der französische Präsident Charles de Gaulle zu, autonomere Rechte für Algerien zu gewähren. Aber die Leute von Algerien wollen Freiheit, nicht nur volle Autonomie. Schließlich dank des internationalen Drucks war Frankreich bereit, das Evian-Abkommen zu unterzeichnen, das offiziell die Unabhängigkeit Algeriens anerkannte. Am 16. September 1963 fusionierten Malaya, Singapura, Sabah und Sarawak zu einem Land von Malaysia. Malaysia ist eine Föderation von 13 Staaten und 3 Territorien in Südostasien. Die Hauptstadt ist Kuala Lumpur und Putrajaya ist das Zentrum der Regierungsallianz. Malaysia grenzt an Thailand, Indonesien, Singapura, Brunei und die Philippinen. Das Land liegt in der Nähe des Äquators und hat ein tropisches Klima. Das Staatsoberhaupt von Malaysia ist Yang di Pertuan Agong und seine Regierung wird von einem Premierminister geleitet. Am 16. September 1963 in Übereinstimmung mit UN-Generalversammlung Resolution 1514 in den Prozess der Entkolonialisierung verwandelten Singapur, Sarawak, North Borneo oder jetzt besser bekannt als Sabah, sie in einen Zustand einer neu gebildeten Föderation namens Malaysia. Schließlich der Föderation von Malaya. Und am 9. August 1965 wurde Singapur später von Malaysia ausgeschlossen und wurde ein unabhängiger Staat namens Republik Singapur. Am 16. September 1975 war Papua Neuguinea unabhängig. Papua Neuguinea war am 16. September 1975 unabhängig. der Name von Neuguinea wurde von den Ortiz de Rates vergeben, der Spanier, der im 1545 landete und Neuguinea nannte, weil ihre Bewohner ähnlich den Bewohnern von Guinea, Afrika waren. Der Name Papua wurde von einem Portugiesen, Jorge de Manasses, im Jahre 1562 bei der Entdeckung der Westküste der Provinz Papua Indonesien gegeben. Papua bedeutete lockiges Haar. Im Jahre 1828 wurde Provinz Papua von den Niederlanden kontrolliert. Später im Jahre 1873 erklärte Kapitän Moresby die östliche Hälfte dieser Insel war unter britischer Herrschaft. Im Jahre 1884 gelang es den Deutschen, Neuguinea zu kontrollieren und Großbritannien kündigte später ein Protektorat an, das den südlichen Teil der Insel und den Archipel im Osten abdeckte. Im Jahre 1895 setzten Großbritannien und die Niederlande die Grenzen des Territoriums, das sie besetzten. Im Jahre 1905 mit Papua-Gesetz übergab Großbritannien sein territoriales Schema nach Australien. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien und Australien intensivieren Zusammenarbeit im Transportbereich. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi bekommt eine Einladung von seinem australischen Amtskollegen, um bei der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages gegenseitigen Verständnisses im Transportbereich zwischen Indonesien und Australien anwesend zu sein. Die Einladung wurde am letzten Dienstag, den 12. September, vom australischen Botschafter in Indonesien Paul Grigson bei seinem Besuch im Verkehrsministerium in Jakarta überreicht. Das sagte der ausführende Leiter des Büros für Kommunikation und öffentliche Information des indonesischen Verkehrsministeriums, Henki Angkasawan. Dieses Treffen diente dazu, die vorhandene Zusammenarbeit zu erneuern und die Intensivierung des bilateralen Zusammenarbeitspotenzials beider Länder zu beschleunigen. Als Umsetzung des Indonesisch-Australischen Transportforums im letzten April auf Bali haben Indonesien und Australien den Kooperationsvertrag zwischen den Regierungen Indonesiens und Australiens im Transportsektor als die Erneuerung des vorigen Vertrages erledigt. Neben der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages gegenseitigen Verständnisses wird man auch ein Geschäftsforum zwischen den Unternehmen im Transportsektor durchführen, um die Investition Australiens im Bereich der Transportinfrastrukturen nach Indonesien anzulocken. Beim Treffen am letzten Dienstag erörterten Budi Karya Sumadi und der Botschafter Paul Grigson auch die Entwicklung des Fluges aus Lombok, Labuan Bajo und Bali nach Australien. Die Fluggesellschaften Indonesien und Australiens haben die Flugrouten aus und nach Indonesien und Australien maximalisiert. Sie sind unter anderem Garuda Indonesia und Indonesia Air Asia, die Flugroute aus Jakarta und Denpasar nach Sydney, Melbourne und Perth operieren. Die Fluggesellschaften Qantas, Jetstar und Virgin Australia haben auch die Flugroute aus Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Darwin, Adelaide, Townsville und Cairns nach Denpasar, Bali und Jakarta eröffnet. Laut Henki Angkasawan dienten die Flugrouten aus Indonesien nach Australien und aus Australien nach Indonesien dazu, für den Tourismus und die Beziehungen beider Länder zu werben. Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Australien wird auch in der Entwicklung des Entwurfs des Vertrages gegenseitigen Verständnisses zwischen dem Generaldirektorat für Seefahrtverbindung und der australischen Maritimen Sicherheitsautorität angesichts der Meeresgrenze und der Bewältigung der Meeresverschmutzung durchgeführt. Die Regierungen Indonesiens und Australiens arbeiten auch in der Regelung und Werbung der Transportsicherheit aufgrund des internationalen Standards zusammen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen wieder zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen eine Tradition namens Mecak Sumping vor. Leben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, im RRI. World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 925 kHz oder über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, am It Al-Adha Feiertag gestern kamen circa 50 Kampfkunstschulen zu dem sogenannten Mecak Sumping im Dorfteil Mondoluko von Tamansari im Glagah District des Banyuwangi Bezirkes in der Ostjava Provinz, diese Tradition lebhaft zu gestalten. Ältere Kampfkünstler und junger Kampfkünstler von Silat kamen dazu, ihre eigenen Fertigkeiten zur Erfüllung zu bringen. Sie führten mit bloßen Händen oder mit Waffen wie Speeren, Schwertern und Sicheln ihr Können vor. Zum Mecak Sumping trafen sich alle besten Sportler der Kampfsportart Silat aus verschiedenen Orten des Banyuwangi Bezirkes und führten Silat vor der Gesellschaft und die eingeladenen Gäste vor. Mecak auf lokaler Sprache heißt Kampfkunst. Liebe Zuhörer, Mecak Sumping führt man immer am Id al-Adha Feiertag durch. Am Morgen beten die an der Id-Feier Teilnehmenden zunächst. Danach schlachtet man die Opfertiere. Nach dem sogenannten Zuhurbeten kommen die Gäste und das Mecak Sumping wird bis Mitternacht gefeiert. Während die Männer mit der Opfertierschlachtung beschäftigt sind, kochen die Frauen Sumpingkuchen, den sie aus Bananen und Mehl herstellen. Sie machen einen Teig daraus und verpacken ihn mit Bananenblättern. Danach kochen sie den Sumpingkuchen auf dem brennenden Holz im traditionellen Herd. Zu Beginn des Mecak Sumping machen die Kampfkünstler einer nach dem anderen ihre eigene Aufführung. Zuerst zeigen sie einfache Kampfkunstarten nur mit der bloßen Hand. Danach kommen ein oder zwei Kampfkünstler mit verschiedenen scharfen Waffen wie Sicheln, Schwertern, Stäben und Dolchen. Außerdem führen einige Kampfkünstler ein Duell vor. Zwei Kämpfer fechten gegeneinander und zeigen ihre eigene Kunst und Kraft. Einzigartig ist an der Tradition, dass wenn der Kampf beendet ist, der Gewinner den Mund des Besiegtens mit Sumpingkuchen zuknebelt. Diese Szene löst oft das Lachen des Zuschauers aus. Liebe Zuhörer, am meisten beherrscht die Gesellschaft aus dem Mondoluko Dörfchen diese Kampfkunst. Diese Fähigkeit haben sie von ihrem Vorfahren geerbt. es war die Pflicht der Vorfahren, diese Kampfkunst zu erlernen, um sich selbst vor der Grausamkeit der holländischen Handelskompanie, der VOC, zu schützen. Andererseits hörte man früher den Menschak auch durch, um eine Flagge und viele plötzliche Todesfälle im Dorf zu verhindern. Das sogenannte Pagebluk erstellte eine Art Reinigungsritual dar. An jeder Dorfkreuzung halte dazu der Ruf des sogenannten Azan zum Beten und zum Solawat, eine Lobpreisung für den Propheten. Die Dorfleute führten dann auch das Rettungsritual an den zwei Gräbern, den Dorfvorfahren Buyut Jarat und Buyut Surat. Später starb das sogenannte Pagebluk langsam aus. Weil das Mondoluko-Dörfchen eine typische Kunst mehr hatte, entwickelten die Dorfleute das Mencak mit Schlagmusikinstrumenten und den besten Kämpfern aus verschiedenen Orten als Dangsagung der Lagervernichtung. Um zu den kommenden Gästen gastfreundlich zu sein, kocht die Gesellschaft Sumping. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit der Mencak Sumping Tradition. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen im Programm Dies und Das. Indonesien ist stolz, weil das stationäre Schiff von Sulawesi die Aufmerksamkeit der Welt bei dem Europalia Arts Festival 2017 auf sich ziehen kann. Das Festival wird vom 10. Oktober 2017 bis zum 21. Januar 2018 stattfinden. Nun stellen wir Ihnen das stationäre Schiff Pate Kawang von Sulawesi vor. In Indonesien sind die Volksgruppen Bugis und Makassar in Sulawesi wegen ihres Mutes zum Segeln in Ozean bekannt. Ihr Schiff-Tipp Pinisi ist auch international bekannt. Sie haben auch andere Schiff-Tippen, nämlich Pakur Jomun und Pade Kawang. Dem Historiker der Universität Hasanuddin Abdul Rahman Hamid zufolge gehört das Schiff-Tipp Pinisi auch zu den Volksgruppen Bajo, Mandar und Buton. Diese Volksgruppen sind als Seefahrer bekannt. Rahman sagte, diese Volksgruppen fuhren mit dem Schiff-Tipp Pade Kawang, bevor sie Pinisi kennen. Im 18. Jahrhundert war das Handelsschiff schon moderne Technologie. Für Indonesien war Pade Kawang ein altes Schiff mit moderner Technologie in jener Zeit. Es war ein Embryo des Schiffes Pinisi. Pade Kawang war ein Zeuge, das Indonesien früher mit Pinisi bis Pazifischen Inseln und Madagaskar fuhren. Das Schiff Pade Kawang, das beim Europalia Festival ausgestellt wird, wird in Bulukumba, Sulawesi produziert. Die Segel Karorok und die stationären Seilen werden von der Volksgruppe Mandar gemacht. Die Segel werden von Frauen im Dorf Lanu Kampalagian gewoben, während die Seile im Dorf Lambi Karama aus Kokosfasern gemacht werden. Das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören. Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Heute stellen wir Ihnen die Lieder aus dem Dialog Dini Hari Band oder auf Deutsch Dialog am frühen Morgen. Für den Beginn bieten wir Ihnen ein Lied namens Oxygen an. Viel Spaß beim Hören!
Saat menghirupku resapi rasa hadirnya diriku, aku bisa hidupkan dirimu hari ini, aku bisa terhisap panas dan terbakar, lalu cemari udara dan trotoar. Aku bisa membakarmu hari ini, aku bisa, aku bisa terbang melayang ke awan, menghilang datang dan pergi sendiri tak terkendali. Teriknya hari, ku terlahir kembali. Aku bisa datang dan pergi. Aku bisa, aku bisa terbang melayang ke awan, menghilang datang dan pergi sendiri. Terbang melayang ke awan, menghilang datang dan pergi sendiri tak terkendali, tak terkendali. Oh, pergi, aku bisa, aku bisa terbang melayang ke awan, menghilang datang dan pergi sendiri. Terbang melayang ke awan, menghilang datang dan pergi sendiri.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Namen Oxygen von der Dialog Dini Hari Band, die in Bali im Jahr 2008 gegründet wurde. Es war eine Vereinbarung zwischen drei berühmten Musikern auf der Bali-Insel, Dadang S.H. Pranoto als Sänger und Gitarrist, Ian Joshua Stevenson als Bassist und Mark Lippmann als Schlagzeuger. Diese drei Musiker entscheiden selber über die Musikrichtung, die ihre eigene Band spielt oder wenn sie für eine kurze Zeit ausfallen. Blues, Folk und Balladen sind die Elemente der Musikrichtung, die Dialog Dini Hari spielt. Mit Elan gab die Dialog Dini Hari 14 Lieder in ihrem ersten Album namens Veranda Taman Hati oder Der Veranda des Herzgartens of Deutsch heraus. Fast die gesamte Lyrik von diesen Liedern ist sehr einfach, aber sie enthalten eine reichhaltige Meinung. Das Veranda Taman Hati wurde von Dadang S.H. Pranoto, den man oft als Pohon Tua, also Alten Baum, nennt, erstellt. Mit schönen Vokalen und dominierender akustischen Gitarre werden die Interessen des Indie-Musik-Liebhabers erfolgreich bedient. Liebe Zuhörer, bevor wir unsere Unterhaltung darüber fortsetzen, lassen Sie uns ein Lied mit dem Namen Renovasi Otak oder Gehirnrenovierung auf Deutsch von der Dialog Dini Hari Band hören. Ibu Cuhörer, Dialog Dini Hari gab nach der ersten Album Veröffentlichkeit der Veranda des Herzgartens im Jahr 2009. Im Jahr 2010 das nächste Album Unlenkung Langit oder Himmelsbogen. Im Jahr 2012 Zoe tentang Rumahku oder Mein Haus. Im Jahr 2014 Heraus. In all ihren Albums bietet Dialog Dini Hari einfache Musik an, aber sie enthält viel gedanklichen Inhalt. Die Lyrik von Wochen Tua bezieht sie auf das Thema der sozialen Realität und die Naturphänomene sind wichtig im Lied Renovasi Otak. Die Lyrik dahin schlägt uns eine Veränderung unseres Verhaltens vor, um ein schöneres, harmonisches Leben zu erreichen. Mit seinen idealistischen Werken provoziert Dialog Dini Hari das Interesse der Musiker aus Bali, um eine mögliche Zusammenarbeit mit ihnen in Aussicht zu stellen. Dies wird in der Albumherstellung und sogar in der Videoclipherstellung von Dialog Dini Hari realisiert. Dialog Dini Hari aber ist in seiner Zusammenstellung nicht immer intakt. So wurde auch schon die Stellen von Joshua und Mark ausgewechselt. Jetzt kommt Dialog Dini Hari mit dem neuesten Format. Es besteht aus Dadang oder auch von Tua als Sänger und Gitarristen, Rosio Ora als Bassisten und Denny Surya als Schlagzeuger. Obwohl einige Bandmitglieder ausgewechselt wurden, bleibt die bestehende Atmosphäre in ihrem Werk und Erscheinungsbild erhalten. Schlicht, schön und ruhig. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Musik Regenbogen mit der Vorstellung über die Dialog Dini Hari Band aus der Bali Insel. Bevor wir unser Programm beenden, bittet wir Ihnen noch zwei Lieder tentang Rumahku oder auf Deutsch über Mein Haus und Lagu Cinta oder auf Deutsch Liebeslied an. Viel Spaß beim Hören und auf Wiederhören.
Tentang rumahku di ujung bukit karang yang berbatu, beranda rumahku tumbuh-tumbuhan liar tak tahu malu. Tentang rumahku berbagai macam musim telah kurengku, jadi saksi bisu cerita mimpi indah di masa lalu yang terlahir dari sebuah gerbang waktu yang menjadi tembok kokoh mengitari rumahku. Adakah yang lebih cahaya di padang bintang? Aku bahagia. Tentang rumahku takkan goyah walau badai mengamuk, seperti pohon jati akarnya tertancap di poros bumi. Sewindu merindu kembali pulang dengan sebongkah haru, senyum menyambut bagai rindu kumbang pada bunga di taman. Adakah yang lebih indah dari semua ini? Rumah mungil dan cerita cinta yang menarik.
cahaya di padang bintang. Aku bahagia, aku bahagia.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Menari di atas rumput gemulai, jemari cinta membelai. Semua merah bersinar di wajah, roman berkembang indah.
Mengukir cerita di rindang pohon tua atas nama cinta. Mata menggoda semayam di hati,
di kisah kasih, cinta menerima memberi. Lagu cinta nan merdu kumbang merayu, bunga menyambut menyatu. Nada merajut rindu di rentan waktu, terpisah jauh merindu.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns in Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.